Migrationsgeschichten. Migration in der DDR. Ein Podcast des Stutmon TV.
Ich bin 1968 geboren, das heißt, ich war wirklich, ich habe die DDR bis so 20, gut 20 Jahre auch erlebt, so als auch als Jugendliche. Und ich habe das nicht als eine Migrationsgesellschaft wahrgenommen.
Also es ist nicht richtig, wenn man sagt, es gab keine MigrantInnen. Es ist schon so, dass ein Großteil der Bevölkerung, wenn man nicht im universitären Bereich war, keinen Kontakt hat oder keine Möglichkeiten des Kontaktes hatte. Das stimmt schon, aber im universitären Bereich habe ich immer Kommilitonen aus verschiedensten Ländern gehabt, Freunde und später auch Kolleginnen. Es gab verschiedene Gruppen von MigrantInnen, auch in der DDR. Das waren einmal die VertragsarbeiterInnen, besonders aus Vietnam, aus Kuba, Algerien gab es. Und dann gab es aber auch eine große Anzahl von StudentInnen, die nicht zu unterschätzen ist. Und es gab natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund, die hier verheiratet waren und deswegen in Familie gelebt haben. Und meine Wahrnehmung war, dass besonders die Gruppe der VertragsarbeiterInnen sehr isoliert war. Die hatten sehr harte Bandagen, die durften kaum Kontakte haben mit der Mehrheitsgesellschaft, weil man vermeiden wollte, dass sie nach der Zeit des Arbeitens, die immer gekoppelt war mit einer Ausbildung, dass sie hier bleiben würden. Es war ja dann geplant, dass sie in die Herkunftsländer zurückgehen und dort mithelfen, die Wirtschaft aufzubauen. Das war ja Sinn und Zweck des Ganzen. Aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass der Mangel an Arbeitskräften hier überwunden wurde.
Genau, das mit den Vertragsarbeitern, es war wirklich so, dass das habe ich auch aus dem Nachhinein so richtig gemerkt, also oder gelernt. Also gerade Vietnamesen, die wurden ja nach Deutschland geholt, haben dann zum Teil als Köchin oder Köche gearbeitet oder auch in der Textilindustrie. Und es war bekannt, dass Vietnamesen, die können gut nähen. Und wenn man irgendwie mal selber eine schicke Hose oder ein schickes Kleid genäht haben wollte, dann ging man dahin und dann hat man sich das von denen machen lassen. Also das habe ich halt auch so als Jugendliche, ja komm, wir gehen da mal hin und da nehmen die Maße ab und nähen das für dich. Das waren die einzigen Beziehungen. Also es gab auch da keine offizielle Begegnung. Ich weiß auch dann im Nachhinein, wenn die schwanger wurden, wurden sie zurückgeschickt nach Vietnam. Die durften dann nicht in Deutschland bleiben.
Die StudentInnen, das war schon ein bisschen anders. Die haben ja ganz normal zusammen studiert mit ihren deutschen KommilitonInnen und waren auch ganz normal integriert in das gesellschaftliche Leben. Es gab viele, es gab natürlich besonders diejenigen, die System angepasst waren. Das heißt, sie kamen entweder aus Ländern, die auf sozialistischem Entwicklungsweg sich befanden, oder aber die aus Ländern kamen und sich inzwischen dort in der kommunistischen oder sozialistischen Partei engagiert haben. Die hatten hier Stipendien und waren hier ganz gut vertreten. Sicherlich hat es Beobachtung ggegeben. Ich selber weiß, dass sicherlich auch in der Staatssicherheit überprüft worden ist, wer mit wem Kontakte hatte. Und dass diejenigen, die mit MigrantInnen Kontakt hatten, die besonders auch beobachtet worden sind. Aus bestimmten Gründen wollte ich nie in diese Akte reinschauen, in meine. Aber ich gehe davon aus, dass alle diese Kontakte sicherlich gut dokumentiert waren. Und so ist es anderen auch gegangen. Ehen mit ausländischen Bürgern und Bürgerinnen waren überhaupt nicht gewollt. Da wurden sehr viele Handicaps aufgebaut, auch seitens der Behörden. Das hatte den Hintergrund, dass man eine mögliche Ausreise von DDR-BürgerInnen natürlich verhindern wollte. Und das war interessant, weil da waren wir auch keine Freunde mehr mit den anderen sozialistischen Ländern. Also auch Ehen mit Vertretern von Bürgerinnen aus sozusagen aus sozialistischen Ländern waren auch nicht gewollt.
In dem Dorf in Thüringen, in dem ich lebte, nebenan war eine sehr große Stadt, waren sehr, sehr viele sowjetische, heute würde man russische sagen, Soldaten stationiert. Die haben dann Hubschrauberlandeplatz gehabt und so weiter. Und es gab da auch, es waren so viele Menschen und Familien, dass die eine eigene Schule hatten in unserem Nachbardorf. Und offiziell hatte unsere Schule mit dieser russischen Schule oder sowjetischen Schule eine Kooperation. Aber wir kannten uns überhaupt nicht. Das war also, die waren sozusagen hinter einem Zaun, da haben sie gelebt. Und es gab ab und an offizielle Freundschaftstreffen. Das heißt, wir hatten so eine Art Pioniernachmittag. Da kamen dann die russischen Schülerinnen mit einem Bus, wurden sie angefahren. Wir hatten ja Russisch gelernt in der Schule. Dann wurden wir nebeneinander gesetzt. Wir haben uns Hallo gesagt. Wir durften sozusagen austauschen, wie heiße ich, wie heißt du, Minyasavut Andrea, wie alt bist du, was weiß ich, wo kommst du her? Das haben wir offiziell ausgetauscht. Dann haben wir noch irgendwie jeder uns einen Luftballonbund angemalt und haben uns die überreicht. Und dann fuhren die nach einer Stunde wieder ab. Mehr gab es nicht. Wir lebten in zwei Dörfern nebeneinander, aber es gab keine Verbindung. Also es waren nur so gesteuerte Freundschaften. Und also wirklich, wirkliche Freundschaften, die auf einer Gegenseitigkeit beruhten, sich wirklich kennenzulernen, die waren nicht erwünscht, nicht erlaubt. Es gab auch keine Begegnungen zwischen den deutschen und den sowjetischen Menschen in der DDR.
Ich erinnere mich, dass eine Kommilitonin wollte einen Russen heiraten. Der hat also große Schwierigkeiten gehabt. Eine andere Kommilitonin hat einen Afrikaner geheiratet. Die musste ihr Studium dann auch abbrechen. Die durfte dann nicht mehr Sprachmittlung studieren. Ist umgelenkt auf Lehramtsstudium. Beispielsweise war es für sie sehr schwierig, dann mit ihren ehemaligen KommilitonInnen auch Kontakt zu haben, weil wir, die wir Sprachmittlung studiert haben, wir durften überhaupt keinen Kontakt mit BürgerInnen aus anderen Ländern haben. Das war prinzipiell verboten. Es macht natürlich groß Sinn, ne, wenn man Sprache studiert, ne? Wenn man dieses Verbot sozusagen nicht akzeptiert hat, hatte man mit Repressalien zu rechnen. Ich selber habe mich immer so durchgemogelt, aber es war immer knapp vor Rausschmiss. Mein erster Sohn hat einen bolivianischen Vater und ich hatte diesen Vater nicht angegeben, eben aufgrund der Tatsache, dass ich mit Repressalien zu rechnen hatte und hatte sehr viel Druck von der Leitung meiner Einrichtung an der Uni, dann praktisch diesen Vater preiszugeben und dann auch von Verwaltungsbehörden der Uni. Ich habe mich aber geweigert und das hatte dann zur Folge, als ich sozusagen als junge Assistentin in Rostock gearbeitet habe, gab es die Möglichkeit, eine Weiterbildung in Spanien zu machen. Das wurde mir dann abgelehnt. Ich müsste den Vater bekannt geben, habe ich gesagt, naja, dann komme ich auch nicht nach Spanien, wenn ich das jetzt preisgebe, so oder so nicht. Und dann hat man mir wörtlich gesagt, suchen Sie sich einen netten deutschen jungen Mann, heiraten und dann kommen Sie wieder mit Ihrem Antrag. Es hat auch, um zurückzugehen in die Zeit vor der Wende, hat das eine offizielle Bekämpfung von Rassismus sehr gegeben und niemand hätte dazu gestanden. Also es war aber unterschwellig dennoch vorhanden. Das muss man eindeutig so sagen. Und ich hatte das Gefühl, dass nach der Wende diese ganzen Ressentiments rauskamen, weil sich Menschen gefühlt haben, dass sie es jetzt offen zugeben können. Ich kann mich erinnern, dass noch bevor ich nach Japan ging, wir einen Kollegen meines Mannes eingeladen hatten, Arzt, Mediziner, sehr gebildet, kulturell gebildet, und der mir dann eines Abends erklärt hatte, dass also Kinder aus Mischehen ungut wären, schlechtes Erbgut und nicht wirklich intelligent. Ich habe diesen Mann dann genommen, in mein Kinderzimmer geführt. Mein Sohn hat geschlafen. Ich sage, und jetzt stehst du am Bett eines solchen Kindes und jetzt wiederholst du bitte, was du gerade gesagt hast. Das betrifft mein Kind. Das wusste er nämlich nicht. Und dann hat er rumgerudert und ja, so hätte er es ja gar nicht gemeint und das hätte ich ja völlig falsch verstanden und so. Nein, nein, ich hatte das schon richtig verstanden. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass nach der Wende diese Leute, die also erklärte Rassisten waren und sind, das Gefühl hatten, sie können aus ihren Schlupflöchern kommen. Das ist, weil wir natürlich in der Staatsdoktrin in der DDR keinen Rassismus geduldet haben, keinen Faschismus, keinen Narzissmus geduldet haben. Diese ganzen Tendenzen hat es aber unter oder Oberfläche gegeben. Fakt ist, dass aus meiner Sicht die Menschen in der DDR sich so diskriminiert gefühlt haben, dass sie gerne jemanden haben wollten, auf den sie runterschauen konnten. Ja, wenn man jahrelang entwertet wird in seiner Biografie, in seiner Qualifikation, in seinem Lebensentwurf, fängt man an, die Schuld bei anderen zu suchen und fängt man an, Menschen zu suchen, auf die man herabblicken kann, weil man selber ein völlig gestörtes Verhältnis zu sich, zu seiner Umwelt hat. Und die Begründung, dass hier in den ostdeutschen Ländern es sowohl institutionell als auch tagesaktuell verstärkten Rassismus gibt, zu erklären mit, wir hatten zu wenig MigrantInnen vor der Wende, ist einfach sehr oberflächlich und völlig unzureichend. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung und das erlebe ich eigentlich tagtäglich.
Dieser Podcast wurde gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Für den Inhalt ist der Tutmonde e.V. allein verantwortlich. Musik: Precarity von Airtone. Lizenziert unter der Creative Commons Lizenz Non-Commercial 3.0. Zu finden ist das Stück unter www.dic.ccmixter.org/files/airtone/64030.